Deutschlandfunk Kultur Feiertag.
Dämonen, Schuld und Sühne zu Dostojewskis 200. Geburtstag von Gunnar Lammert-Türk, eine Sendung der Evangelischen Kirche.
Von mir selbst möchte ich Ihnen sagen, dass ich ein Kind des Jahrhunderts bin, ein Kind des Unglaubens und des Zweifels.
So äußerte sich Dostojewski zu Beginn des Jahres 1854 gegenüber Natalja von Wissina. Sie hatte ihm während der vergangenen 4 Jahre, die er in einem sibirischen Straflager verbracht hatte, mit Briefen zur Seite gestanden und durch ihre Kontakte Erleichterungen im Haftalltag erwirken können. Dafür fühlte er sich ihr verbunden und sprach ihr, die viel Leid erfahren hatte, nun seinerseits Trost zu. Er gab dabei auch persönliche Auskünfte, sprach von seiner Sehnsucht nach Glauben und davon, dass er für sich ein grundlegendes Glaubensbekenntnis entdeckt habe.
Es besteht in dem Glauben, dass es nichts Schöneres, Tieferes, Einnehmenderes, Vernünftigeres, Mutigeres und Vollkommeneres gibt als Christus.
Glaube und Ergriffenheit durch Christus auf der einen Seite, auf der anderen Unglaube und Zweifel. Dazwischen hat sich Dostojewski, der vor 200 Jahren in Moskau geboren wurde, bewegt. Und dazwischen bewegen sich seine Figuren, vor allem die seiner späten berühmten Romane. Zunächst gab Dostojewski, der schon früh um seine Berufung zum Schriftsteller wusste, mit »Arme Leute« ein beeindruckendes Debüt. Dmitri Grigorowitsch, mit dem er sich eine Wohnung teilte, brachte das Manuskript zum Dichter Nekrassow. In seinen Erinnerungen schrieb er:
Ich las vor. Auf der letzten Seite, dort, wo Djewuschkin von Warenka Abschied nimmt, konnte ich einfach nicht mehr an mich halten und begann zu schluchzen. Ich warf verstohlen einen Blick auf Nekrassow. Auch über sein Gesicht flossen Tränen. Ich überzeugte ihn, dass wir uns trotz der vorgerückten Stunde, es war etwa 4 Uhr morgens, sofort zu Dostojewski begeben, ihm seinen Erfolg mitteilen und mit ihm die Drucklegung seines Romans vereinbaren müssten.
Das Buch schlug ein, vor allem bei den Verfechtern der sogenannten natürlichen Schule, einem sozialkritisch orientierten Realismus. Ihr einflussreiches Sprachrohr, der Literaturkritiker Wissarion Belinsky, pries Dostojewski als neuen Gogol. Ihn begeisterte seine Schilderung des Lebens zweier in den Hinterhöfen Petersburgs lebender Menschen. Dass Dostojewski vor diesem Hintergrund vor allem eine psychologisch raffinierte Liebesgeschichte erzählte, fand kaum Beachtung. Sein eigentliches Talent und das Moderne seines Ansatzes wurden so übersehen. Die folgenden, noch experimenteller und psychologisch noch ungewöhnlicher gestalteten Arbeiten verriss Belinsky. Der neue Stern am literarischen Himmel Russlands versank vorerst so schnell, wie er erschienen war. Dostojewski, ausgebildet als Militäringenieur, wollte vom Schreiben leben. Er brauchte Erfolg, aber auch den Austausch von Ideen. Mit Mitte 20 traf er auf Michail Petraschewski, einen Anhänger des utopischen Sozialismus. Der scharrte in seinem Freitagskreis Leute um sich, die sich darüber austauschten, was sie an den russischen Verhältnissen bedrückte. Der Slawist Christoph Garstka gibt einen Eindruck von dieser Runde.
Petraschewski hatte eine Bibliothek, in der französische Bücher standen, die eigentlich verboten waren. Das Journal de Debat, eine französische Zeitschrift, in der sozialistische Ideen diskutiert wurden. Das wurde vorgelesen, das wurde herumgereicht. Sie haben vor allen Dingen über Schlagworte, die sie bekommen haben, gesprochen, in Anwendung auf die Situation in Russland. Das war zum einen natürlich das Willkürregime, das der Gendarme Europas, Zar Nikolaus I., gemacht hat. Dazu gehörte eben auch dann die Zensur und als dritten Punkt dann die Bauernfrage. Die Bauernfrage, das war eines der ganz großen zentralen Probleme, wenn man bedenkt, dass ja der überwiegende Teil der russischen Bevölkerung eben Leibeigenschaft noch waren.
Wie diese Verhältnisse zu verändern seien, darüber gingen die Meinungen im Petraschewski-Kreis auseinander. Es gab auch radikale Stimmen, die für die Gründung revolutionärer Zellen und einen bewaffneten Umsturz eintraten. Ein eingeschleuster Spion verriet den Kreis. Nach eingehenden Verhören erging für 15 seiner Teilnehmer, darunter Dostojewski, das Todesurteil. Am 22. Dezember 1849 wurden sie zum Paradeplatz der Semjonow-Kaserne in Petersburg zur Exekution gebracht. Andreas Guski, Autor einer Dostojewski-Biografie, beschreibt, was dann passierte.
Sie werden bei 20 Grad ohne Klamotten und in Sommerkleidung eigentlich vor diesem Richtplatz gestellt und ihnen wird das Todesurteil nochmal verlesen. Die erste Gruppe wird, darunter Petraschewski, der Anführer dieser Gruppe, werden an Pferde gebunden und das Hinrichtungspeloton marschiert auf und hat die Gewehre bereits angelegt. Und im letzten Augenblick trat also ein reitender Bote auf, der verkündet, der Zar habe in seiner unendlichen Güte und Weisheit beschlossen, den Delinquenten das Leben zu schenken und ihre Todesstrafen in Haftstrafen und Verbannungsstrafen umzuwandeln.
Dostojewski deutete das Geschehen als mystischen Tod und Auferweckung zu neuem Leben. Auferweckungserlebnisse fanden Einzug in seine großen Romane, aber auch die seelische Grausamkeit dieser perfiden Inszenierung, etwa in »Der Idiot«. 4 Jahre Zwangsarbeit in einem sibirischen Straflager folgten der Scheinhinrichtung. Dostojewski verarbeitete sie in seinen »Aufzeichnungen aus einem Totenhaus«, einem Kaleidoskop von Verbrechen und Verbrechern, das zugleich ein Plädoyer für den Sträfling als Mensch und Bruder ist. Nach 4 Jahren Straflager und weiteren 6 in der Verbannung war Dostojewski mit den Aufzeichnungen aus einem Totenhaus äußerst erfolgreich ins literarische Leben zurückgekehrt. Alle wichtigen Themen seiner späteren großen Romane hatte er hier verarbeitet. Die Psychologie des Verbrechens und der Verbrecher, die Fragen nach Schuld, Reue, Vergebung und freiem Willen. Doch zunächst machte er sich als Journalist einen Namen. Mit seinem Bruder Michail gründete er die Zeitschriften Die Zeit und Die Epoche. Für die erstgenannte verfasste er 1863 nach einer Reise durch Westeuropa die Winternotizen über Sommereindrücke, scharfsinnige Porträts von Paris und London. Nach Erwähnung der schreienden sozialen Kontraste kam er auf die viel bewunderte Londoner Weltausstellung mit ihrem Symbol, dem Kristallpalast, zu sprechen.
Ja, die Weltausstellung hat etwas Frappierendes. Man spürt die furchtbare Kraft, die diese zahllosen Menschen aus aller Herren Länder zu einer einzigen Herde zusammengetrieben hat. Man erkennt darin einen titanischen Gedanken. Man spürt, dass hier etwas schon an sein Ziel gekommen ist, ein Sieg errungen wurde, ein Triumph. Das erinnert an ein Bild aus der Bibel, etwas von Babylon, eine Prophezeiung aus der Apokalypse, die sich offensichtlich erfüllt hat. Und man spürt, dass es viel geistiger Gegenwehr und Verneinung bedarf, um standzuhalten und dem Augenschein nicht zu erliegen, sich nicht vor der Tatsache zu beugen und Baal nicht zu vergöttern, also das Wirkliche nicht für das Ideal zu halten.
Dostojewski greift hier die Selbstinszenierung des Industriezeitalters an, seinen metaphysischen Kern. Die Vision einer Vereinigung des Menschengeschlechts dank der Segnungen der liberalen Wirtschaftsordnung in Anbetung des technischen Fortschritts. Er sieht darin die Entstehung einer Massenherde, das Gegenstück zu lebendigen Menschen, und warnt so vor einer Fehlentwicklung des westlichen Europa. Eine andere prägt Raskolnikow, den Helden seines Romans Schuld und Sühne oder Verbrechen und Strafe. Es ist die sogenannte napoleonische Idee.
Diese napoleonische Idee, die Raskolnikow vertritt, die napoleonische Idee, die darin besteht, dass es gewisse Menschen gibt, die einen großen Fortschritt der gesamten Menschheit voranbringen können. Und wenn dieser Fortschritt gefährdet wäre, weil man, um diesen Fortschritt zu erlangen, vielleicht über ein, zwei oder drei Menschenleben hinweggehen müsste, dann hätten gewisse Menschen das Recht, diese Opfer zu bringen oder dann auch andere Menschen umzubringen, damit der Schritt der Menschheit in die Zukunft dann vorangeht.
Auf dieser Basis ermordet der Jurastudent Raskolnikow eine engherzige Pfandleiherin, die für ihn eine Laus ist, um sich für einen größeren Zweck, der unscharf bleibt, Mittel zu beschaffen. Vor dem Roman hatten Dostojewski und sein Bruder 1863 in ihrer Zeitschrift unter der Rubrik »Verbrechen und Strafen« den Fall des französischen Raubmörders Pierre-François Lacenaire erwähnt, der sein Vergehen ähnlich begründete wie Dostojewskis Romanfigur. Raskolnikow gerät durch seine Tat aus dem Gleichgewicht. Fieberträume, Angstvisionen, Verfolgungswahn plagen ihn unausgesetzt. Halt sucht er bei der gläubigen Sonja, die als Prostituierte arbeitet, um ihre Familie zu ernähren. Sie lässt die bizarren Begründungen seiner Tat nicht gelten. Wenn er wieder frei werden wolle, verlangt sie, müsse er seine Schuld öffentlich bekennen und bereuen. Nach langem Zögern tut es Raskolnikow. Raskolnikow, der Protagonist von Schuld und Sühne, stellt sich schließlich. Sonja begleitet ihn auf seinem Gang ins sibirische Straflager, ein radikaler Akt christlicher Nächstenliebe. Noch stärker prägt diese Fürst Mischkin, die zentrale Figur des folgenden Romans von Dostojewski, Der Idiot. Er leidet am Leid des von seinen Trieben gejagten Kaufmanns Ragorjin und dem der von ihm bis zur Raserei begehrten Nastassja Filippowna. Diese als weise von ihrem Vormund einem Gutsbesitzer verführte, exaltierte und unberechenbare Frau sucht die Nähe des Fürsten, um Ragorjin zu entkommen. Ragorjin, von Eifersucht geplagt, will den Fürsten umbringen. Auch das mindert dessen Mitleid mit ihm nicht. Sinnbild des Unglaubens und der Macht des Todes ist im Roman Holbeins Bild der tote Christus im Grabe. Vom Fürsten mit Schaudern betrachtet, von Ragorjin geliebt, hängt es in dessen düsterem Haus. Hier endet das Drama und vereint ihre Akteure. Die von Ragorjin ermordete Nastassja, ihren dem Wahnsinn nahen Mörder und den Fürsten. Diese Christusgestalt leistet das Äußerste an Mittragen des Leids anderer. In Gegenwart des Opfers tröstet sie den Mörder. Dostojewski schrieb den Roman Der Idiot während eines Aufenthalts in Westeuropa. Von hier kamen Ideen, die, zumindest in ihrer zugespitzten Form, sich unheilvoll in Russland auswirkten. Etwa die des Anarchisten Bakunin, der in Satan den großen Befreier der Menschheit sah. Er hielt sich in der Schweiz auf wie sein Schüler Sergei Nechajew. Dem schwebte der Sturz der alten Ordnung mittels revolutionärer Zellen, gelenkt von einem Zentralkomitee, vor. Als einer aus seiner Moskauer Fünfergruppe diese verlassen wollte, ermordete Nechajew ihn mit den übrigen drei. Der Fall ging durch die Presse und lieferte Dostojewski die Keimzelle seines Romans Die Dämonen. Sein Nechajew heißt Pjotr Werchowiejenski und handelt ganz im Sinne seines Vorbilds, das in seinem revolutionären Katechismus in Artikel 24 geschrieben hatte:
Unsere Aufgabe ist die furchtbare, totale, universale und erbarmungslose Zerstörung.
Pjotr Werchowiejenski ist eine Teufelsfigur, ein böser Geist, der böse Geister wachruft. Einer, der die Gemüter und die Verhältnisse mit Lügen, Gerüchten, Erpressung und Gewalt verwirrt, bis alles in Chaos und Zerstörung untergeht. Für die von ihm angestrebte Macht will er eine anzubetende Führergestalt installieren, den sogenannten Menschgott, als Gegenstück zum Gottmenschen Jesus Christus. Er denkt dabei an Nikolai Stavrogin, gleichfalls eine dämonische Gestalt. Der spielt mit Gedanken, Menschen und Verbrechen, pflanzt anderen Ideen ein, sogar christliche, bindet sich aber selbst an keine. Eine Art de Sade, der aus bloßem Vergnügen eine Minderjährige verführt und zusieht, wie sie sich darauf das Leben nimmt. Dieser Stavrogin wurde von Stepan Werchowiejenski erzogen, dem leiblichen Vater von Pjotr Werchowiejenski, einem eitlen, lebensunfähigen, bevorzugt französisch parlierendem Schöngeist, der von sich sagt:
Ich glaube an Gott, mais distinguant. Ich glaube an ihn als ein Wesen, das sich seiner nur in mir selber bewusst wird. Ich kann doch nicht an ihn glauben wie mein Dienstmädchen Nastassja. Was aber das Christentum anbetrifft, so bin ich bei all meiner aufrichtigen Hochachtung ihm gegenüber doch kein Christ. Eher bin ich ein Heide aus dem Altertum, wie der große Goethe oder die alten Griechen.
So charakterisiert und karikiert Dostojewski die Vaterfiguren, die aus seiner Sicht verantwortlich sind für die Radikalisierung und dämonische Verwirrung der Söhne. Sich der Konsequenzen nicht bewusst, haben sie ihnen ihre die Aufklärung verklärenden Ideen eingepflanzt. In Dostojewskis letztem Roman, Die Brüder Karamasow, wird einer dieser Väter ermordet. Ein von Geiz, Völlerei, Geilheit und Bosheit zerfressener Mann. Der Mörder ist sein Sohn Smerdjakow, den er aus seiner bösen Laune heraus mit einer geistig minder bemittelten Frau gezeugt hat. Der aber beruft sich auf Iwan Karamasow, der behauptet hatte, ohne den Glauben an Gott und an die Unsterblichkeit der Seele sei alles erlaubt. Scheinbar bloß ein Gedankenspiel, aber wer so spielt, meint Dostojewski, ist dem Bösen verfallen. Iwan bestätigt dies in gewisser Weise durch die Erzählung vom Großinquisitor, die er seinem gläubigen Bruder Aljoscha vorträgt. Sie stellt die düstere Vision einer Knechtung der Menschheit im Namen Christi vor. Ins Angesicht des wiedergekehrten Christus begründet der spanische Ketzerverfolger dieses Vorgehen damit, dass die Menschen der ihnen von Christus zugedachten Freiheit nicht gewachsen seien, und sagt:
Wir haben deine Tat den Menschen angepasst und sie begründet auf dem Wunder, dem Geheimnis und der Autorität. Und die Menschen waren froh, dass man sie wiederum wie eine Herde führte und dass endlich von ihren Herzen eine so schreckliche Gefahr genommen war, die ihnen unendlich vielen Kummer bereitet hatte.
Dostojewskis Romane mit ihrer Suche nach Christus und Gott, ihrer Frage nach Schuld und Sühne und nach dem Bösen erschüttern und faszinieren bis heute. In Deutschland wurde er 1921 als ein Autor rezipiert, der die Krise nach dem Ersten Weltkrieg meistern half. Auch von Theologen wie Karl Barth und Eduard Thorneisen. Eine Handvoll von ihnen half die Lektüre von Dostojewski während der NS-Zeit zu widerstehen. Dietrich Bonhoeffer las ihn im Gefängnis. Von einem weniger prominenten Beispiel erzählt die Theologin Maike Schuld.
Es gab einen Pfarrer, Wilhelm Schümer, gebürtig aus Magdeburg, der den Treueeid auf Hitler verweigert hat und auch nicht als Soldat in den Kampf ziehen wollte und sich da bei Dostojewski Rückhalt geholt hat, das auch durchgehalten hat. Der wurde dann trotzdem als Sanitäter an die Ostfront verschickt und ist dort verschollen und vermutlich 1943 umgekommen. Da war Schümer ganz alleine und hat dann im Grunde so einen Trostgeber und Rückhalt bei Dostojewski da gefunden.
Schümer zeigte sich besonders von den Äußerungen des Stare Zossima in den Brüdern Karamasow beeindruckt. Zossima, der Seelenführer des jungen Aljoscha Karamasow, gibt folgenden Rat.
Wenn du hinschaust auf die Sünde der Menschen, dann wirst du dich fragen, soll man es mit Gewalt versuchen oder in demütiger Liebe? Entscheide du aber nur immer so. Ich werde es mit demütiger Liebe versuchen. Wenn du dazu entschlossen bist, ein für allemal, so wirst du auch die ganze Welt zu besiegen vermögen. Die liebevolle Demut ist ja eine Gewalt, die stärkste von allen, und es gibt nichts, was ihr an Macht gleichkäme.